Hallo, hier ist Ulrike mit der 61. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ja, ich melde mich ja jetzt wieder aus einer längeren Winterpause zurück und gebe erstmal einen kurzen Überblick über die Themen, um die es heute gehen soll. Erstmal geht es etwas über das Wetter. Dann werde ich kurz über unsere Unterschriftenaktion berichten. Und dann gibt es einen längeren Teil, in dem es um aktuelle Gartenarbeiten geht. Heute habe ich so Schwerpunkte Schneeglöckchen pflanzen und berichte vielleicht etwas länger über Federgras. Ansonsten das Übliche, was so anliegt im Garten, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe, mit einem Ausblick, was kommt in den nächsten Wochen. Mit Kapitelmarkern und Bildern hat es diesmal leider nicht geklappt. Ich rede zwar teilweise von Bildern, aber die wurden aufgrund irgendwelcher technischer Probleme nicht hochgeladen. Wenn euch die Bilder trotzdem interessieren, zu finden sind die auf der Seite entspanntimgarten.de unter Gartenbildergalerie 2016. Das Wetter war letztes und dieses Jahr, vor allem um den Jahreswechsel herum, völlig verkehrt, wie ihr bestimmt auch festgestellt habt. Der Winter ist sogar aus phänologischer Sicht einfach ausgefallen. Dezember, Januar, Februar 2015, 2016 waren viel zu warm, durchschnittlich 3 Grad wärmer wie der Durchschnitt. Und das hat bedeutet, dass Anfang Dezember schon die Blüte der Haselsträucher eingesetzt hat. Die markieren eigentlich den Vorfrühling, also sprich zum kalendarischen Winterbeginn hat rein phänologisch der Vorfrühling gestartet. Das Wetter ist wirklich völlig verkehrt und ich denke, die Klimaerwärmung, die ist längst in vollstem Gange. Weihnachten blühten dann die Schneeglöckchen, es ging also weiter. Leider zum Leidwesen aller Hobbygärtner und Bauern ist es dann aber im März richtig kalt geworden. Also es gibt im Frühling einen richtigen Kaltstart nach diesem warmen Winter. Anfang März hat es erstmal ausgiebig geregnet, sodass an Arbeit im Garten überhaupt nicht zu denken war. Nasskaltes Wetter. Und dann ist es mit frostigen Nächten eigentlich bis jetzt, bis 21., 22. März weitergegangen, sodass der März durchschnittlich 1,5 bis 3 Grad zu kalt war, vor allem hier im Westen von Deutschland. Außerdem war es ausnehmend trocken oder es ist immer noch sehr trocken. Das hat den Vorteil, dass man mit Bodenarbeiten schon beginnen kann, was gut ist. Aber das kann ganz gut sein, dass wenn es jetzt schlagartig wärmer wird, dass dann wieder alles auf einmal kommt. Also alle Arbeiten auf einmal erledigen und was dann ja oft so ist, dass Sachen auf einmal blühen, die sonst ein wenig gestrecktere Blüh- und Vegetationszeiten haben. Ja, also das Wetter, nichts zu prahlen, alles steht Kopf, Klimaerwärmung läuft. Ich gehe später noch ein bisschen auf die Zeigerpflanzen ein, die jetzt blühen und was das bedeutet für den Hobbygärtner. Jetzt möchte ich euch aber erstmal kurz auf den aktuellen Stand von unserer Unterschriftenaktion bringen. Die, die schon länger diesem Podcast zuhören, wissen ja, dass wir als Kleingärtnerverein bedroht sind, in unserem Gelände von dem Phantasialand überplant zu werden. Da läuft schon länger ein politischer Prozess, beziehungsweise es soll jetzt wohl auch in die Planung übergehen. Und wir haben in dem Zuge eine Unterschriftenaktion gestartet, in der wir uns dafür einsetzen, dass wir auf unserem Gelände bleiben können. Diese Unterschriftenaktion ist jetzt auch kurz vor ihrer Vollendung sozusagen. Wir sind im Moment im Terminfindungsprozess zur Übergabe der Unterschriften. Leider steht der Termin jetzt gerade noch nicht fest. Geht da einfach auf unsere Seite www.entspanntimgarten.de. Da werdet ihr dann informiert, wann die Unterschriftenübergabe ist. Ich vermute mal, dass das in der nächsten Zeit stattfinden wird. Kurz zum Hintergrund, es gab also ein Verfahren auch zur Beteiligung der betroffenen Anlieger, das allerdings mit einem wenig greifbaren Ergebnis geendet ist. Im Moment stockt die weitere Planung, da der Umweltminister Remmel sich nicht dazu äußert, ob er denn jetzt das Land, den Staatswald freigibt, der da auch überplant werden soll. Da gibt es ein Naturschutzgebiet, das dem neben unserer Kleingartenanlage zum Opfer fiele. Und da ist im Moment Stillstand. Von daher wissen die Beteiligten jetzt nicht, wie es insgesamt mit dieser Sache weitergeht. Ja, also wir werden da weiter unser Anliegen verfechten. Wir sind der kleinste Teil dieser geplanten Erweiterung und hoffen einfach, dass der Kelch da an uns vorübergeht und wir in unserem Kleingartengelände bleiben können. Wenn ihr das noch mit unterstützen möchtet und noch nicht unterschrieben habt, ihr findet den Link Kleingärten müssen bleiben, ebenfalls auf der Seite www.entspanntimgarten.de. Wir freuen uns da über jede Unterschrift und noch ist Zeit, also wenn ihr da noch nicht unterzeichnet habt, macht das gerne, da freuen wir uns. Und drückt uns einfach die Daumen. Über die Übergabe werde ich sicher auch an dieser Stelle informieren. Wir wollen die Unterschriftenliste dem Bürgermeister der Stadt Brühl und damit den Fraktionsvorsitzenden und dem Rat der Stadt Brühl überreichen. Zurzeit haben wir gut über 600 Unterschriften zusammen. Ja, das dazu. Und ich lege jetzt mal los mit dem aktuellen Gartenteil. Wie schon erwähnt, war das Wetter ja äußerst bescheiden. Ich habe in den Osterferien habe ich ein paar freie Tage. Und das Wetter war so richtig schön trüb und kalt bis jetzt, immerhin trocken, so dass ich mich trotz trübem Wetter jetzt in den Garten begeben habe und da mit verschiedenen Arbeiten jetzt starte. Der Blühbeginn der Forsythien markieren nach dem phänologischen Kalender ja den Beginn des Hochfrühlings, der in der Regel von Ende März bis Mitte April dauert. Danach beginnt dann der Vollfrühling, der mit der Beginn der Apfelblüte als phänologische Zeigerpflanze markiert wird. Für die, die das noch nicht wissen, der phänologische Kalender teilt das Jahr nach Blühbeginn, typischen Blühbeginn von Zeigerpflanzen ein und auch in mehr Jahreszeiten wie die klassischen Jahreszeiten. Und daran orientieren sich gerne Hobbygärtner und Bauern, weil diese Zeigerpflanzen zuverlässig günstige Zeitpunkte anzeigen für typische Gartenarbeiten. So zeigt der Beginn der Forsythienblüte den Zeitpunkt an, an dem oder von dem an Kartoffeln gesetzt werden können und ebenfalls einen günstigen Zeitpunkt für den Rückschnitt der Rosen. Ja, wie gesagt, die Forsythien sind durch diesen kalten März etwas ins Stocken geraten. Die richtige Vollblüte der Forsythien wird hier, je nach Lager, denke ich, in circa einer Woche erreicht sein. In wärmeren Lagen beginnen die Büsche schon jetzt zu blühen. Ich habe im Garten jetzt einen Teil der Rosen schon zurückgeschnitten und bin im Moment dabei, die Beete vorzubereiten, um dann demnächst die Kartoffeln zu stecken. Typische Arbeiten, die jetzt anfallen, sind Beete vorbereiten, von Unkraut säubern und umgraben, Kompost umsetzen, Kompost verteilen. Letzter Obstbaumschnitt bzw. die Fruchtmumien von den Bäumen entfernen. Und wenn der Boden erwärmt ist, also erst in circa 1-2 Wochen, denke ich hier, kann man erste Aussaaten ins Freiland vornehmen. Ich werde vermutlich Möhren aussäen und Steckzwiebeln stecken. Wie gesagt, die Kartoffeln setzen. Und je nachdem, wenn es noch ein bisschen wärmer ist, erste vorgezogene Pflänzchen setzen wie Kopfsalat, Kohlrabi und so weiter. Wer möchte, kann auch mit Beginn des Hochfrühlings weitere Sachen ins Freiland säen, die robuster sind, wie zum Beispiel Mangold, rote Rüben, Erbsen, Radieschen, Chicorée, Spinat, Dill und Borretsch. Und man kann natürlich auch Pflanzen im Haus vorziehen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich das nicht so mache, weil bei mir in der Wohnung schlechtes Licht ist. Also man kann in Töpfchen, unter Glas oder auf der Fensterbank Kulturen vorziehen, wie zum Beispiel klassischerweise Tomaten, Zucchini, Sommerblüher und so weiter. Das Wetter war ja jetzt lange Zeit so schlecht und vor allem Anfang März so verregnet, dass im Garten kaum etwas möglich war, sodass ich so ein bisschen befürchte, jetzt kommt alles auf einmal. Der Kölner Stadtanzeiger hat auch schon orakelt, dass es um Ostern rum plötzlich sommerlich warm werden könnte. Das war in den vorhergehenden Jahren ja zeitweise im April in der Tat so. Und dann kann es passieren, dass man dann als Gärtner nicht mehr so recht weiß, wo einem der Kopf steht, weil man dann alles zusammen machen muss. Rasenmähen, düngen, pflanzen, säen, die Laube sauber machen, alles zusammen. So dass ich mich jetzt halt auch bei trübem Wetter da schon bemüßigt habe und in dem doch noch recht kahlen, struppigen Garten mich da langsam von Beet zu Beet vorarbeite. Ich hatte im Februar auch einiges zu tun mit Häckseln von Zweigen. Ich habe vielleicht auch schon mal erwähnt, bei mir im Garten steht ein Kirschbaum, ein Süßkirschbaum, der leider für diese Gartengröße eine Fehlplanung ist, der wird viel zu groß. Und ein Kollege vom Kleingärtnerverein hat dankenswerterweise mir geholfen, den jetzt zurückzuschneiden, einfach weil der komplett die vorgeschriebene Baumhöhe sonst sprengen würde. Für den Baum ist das ja mal schade. Eigentlich müssen Süßkirschbäume gar nicht geschnitten werden, werden dann aber halt ganz riesig. Und es fiel halt ein ganzer Haufen von Zweigen an, den ich teilweise schon weggehäckselt habe. Das wird also mit das Erste sein, was ich jetzt weitermachen muss, den Rest der Zweige da häckseln, weil ich die auch sinnigerweise über meinem Kompostbehälter aufgetürmt habe. Ich muss also die Zweige erstmal weghäckseln, damit ich überhaupt an den Kompost rankomme, um den dann umzusetzen und zu verteilen. Ja, daneben muss ich auch noch Restbüsche zurückschneiden, die da die Seiten von meinem Garten einnehmen. Die Zweige auch weghäckseln, noch letzter Schnitt, Auslichtungsschnitt an Apfelbäumen vornehmen und. Ja, auch da muss ich mich selber zur Ordnung rufen und mir nur wirklich eins nach dem anderen vornehmen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, also eins nach dem anderen. Und es empfiehlt sich, dass man um diese Zeit halt als Hobbygärtner ein bisschen Zeit einplant, um den Garten im Frühjahr in Schuss zu bringen. Jetzt, wo die Schneeglöckchen langsam abblühen, ist ein günstiger Zeitpunkt, die zu verpflanzen. Dies ist meiner Erfahrung nach auch die sicherste Methode, Schneeglöckchen im Garten anzusiedeln. Im Herbst gekaufte Zwiebeln sind oft zu vertrocknet und wachsen dann schlecht an. Außerdem habe ich immer irgendwie komische Sorten da erworben. Wenn man Glück hat, kennt man einen Gärtner, der Schneeglöckchen im eigenen Garten schon hat. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den um ein paar Pflänzchen zu bitten. Schneeglöckchen wachsen in Horsten und breiten sich, wenn sie sich wohlfühlen, auch gut von selber aus. Schneeglöckchen lieben einen eher feuchten Boden, kommen natürlicherweise in lichten Laubwäldern vor und auch besonders an Standorten mit lehmigen Böden. Hier in der Gegend sind ganz günstige Bedingungen und ich habe das Glück gehabt, einige Schneeglöckchen-Ableger zu erben. Man kann die also ganz gut ausgraben, die wachsen in diesen kleinen Horsten und man kann sie jetzt gut verpflanzen. Schneeglöckchen stehen unter Naturschutz. Die beste Methode ist also, dass man jemanden kennt, der die Schneeglöckchen schon im Garten hat. Man kann natürlich, wenn man Glück hat, auch jetzt noch im Handel die Schneeglöckchen als Pflanzen erwerben. Dies empfiehlt sich generell, die Schneeglöckchen als Pflanzen zu erwerben und auszupflanzen, statt die Zwiebeln zu setzen, meiner Erfahrung nach. Ich habe dieses Jahr auch mein Federgras erstmalig zurückgeschnitten. Ich hatte ja schon berichtet, ich hatte da ein Exemplar von dem Federgras Engelhaar in der Zülpicher Gartenschau erworben. Und dieses Federgras macht sich wirklich ausnehmend gut im Garten. Federgras ist ein ganz zartes Gras, ist ganz filigran, haarförmig und ich habe im Garten dieses Engelshaar-Federgras mit lateinischem Namen, heißt das Stipa tenuissima und macht sich wirklich sehr schön im Garten. Es sieht nämlich richtig flauschig aus. Und dazu passt wirklich das Wort des deutschen Gärtners und Gartenphilosophen Karl Förster: Gras ist das Haar der Mutter Erde. Ich dachte zuerst, dass es nur zur Geltung kommt, wenn mehrere von diesem Federgras zusammenstehen, was natürlich auch wirklich sehr schön aussieht. Aber die machen sich auch wirklich gut, wenn sie alleine stehen, vor allem in einem eher wilderen Garten, wo viele Wildstauden stehen. Da passt es wirklich ausnehmend gut. Ich hinterlege hier auch mal ein Bild, wo das Federgras zusammen mit kleinen Osterglocken wirklich hübsch aussieht. Ja, also ich bin ganz begeistert und kann das nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe dieses Engelshaar Federgras. Es gibt noch eine Wildform. Es gibt eine ursprüngliche Form, das echte Federgras, das heißt Stipa pinnata. Und das wird als Mädchenhaargras oder Flauschfedergras bezeichnet und wächst an Waldrändern, sonnigen Böschungen sowie auf Trockenmagerrasen. Das tritt heute nur noch sehr selten auf und steht unter Naturschutz. Man hat das früher wohl in Trockensträuße und auf Hüte gebunden und dadurch wurde es fast ausgerottet. Ja, den Fotos zu urteilen, ist das so ein bisschen, hat sehr flauschige Grannen, ist aber unten etwas stärker und struppiger. Mir gefällt also vom Aussehen her wirklich am besten dieses Engelshaar-Federgras. Und ich habe jetzt in der Fachliteratur die Empfehlung gefunden, dass man das im Frühjahr ein Handbreit, also 10 cm vom Boden gesehen, zurückschneidet, was ich jetzt gemacht habe und einfach das beste Hoffe, dass das wieder gut austreibt. Federgras braucht einen sonnigen Standort, wie gesagt eher magere Böden, nicht düngen, durchlässige Böden und ist auch ein Wärmeanzeiger. Eine weitere Arbeit, die ich mir für die nächste Zeit noch vorgenommen habe, ist das Hochbeet neu anzulegen. Ich hatte da letztes Jahr erstmalig ein kleines Hochbeet aufgeschüttet und werde dieses Jahr wirklich darauf achten, das unten mit so Kaninchenzaundraht mäusesicher zu machen. Die Erfahrung im letzten Jahr war halt, dass da fröhlich wohl ganze Mäusesippen einzogen in dieses Hochbeet. Das werde ich jetzt also so machen, dass ich wirklich erstmal diesen Kaninchendraht da ausbringe als Schutz. Ich habe ein eher kleines Hochbeet angelegt, an einer Stelle, wo unterirdisch noch eine Baumwurzel verrottet von einem Mirabellenbäumchen, das da an der falschen Stelle stand. Dafür ist halt eine gute Lösung, dann nach oben zu gehen, weil an solchen Stellen die Pflanzen dann schlecht wachsen, weil sie durch diese verrottenden Baumwurzeln beeinträchtigt sind. Ja, und ich habe da ein relativ kleines Hochbeet aufgeschüttet. Das hat vielleicht höchstens so 2-3 Quadratmeter, schätze ich. Und ja, man hebt halt ein bisschen aus den Boden, circa 10 cm, füllt unten dann eher grobe Pflanzenabfälle ein. Ich werde dann darauf verrotteten Pferdemist und Kompost schichten mit Erde und auf diesem Hochbeet dann eher Starkzehrer anbauen. Ich plane da dieses Jahr vielleicht auch mal mit Kohl, Spitzkohl würde ich gern anbauen. Ja, da muss ich mir aber erstmal nochmal durchlesen, was da gute Pflanzenpartner sind. Vielleicht stelle ich das dann doch wieder zurück zugunsten von Gurken, die bei mir im Garten auch einen Platz suchen. Mal schauen. Wer sich fragt, wie er den Garten dieses Jahr düngen soll, dem sei wärmstens nochmal eine Bodenprobe empfohlen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, so eine Bodenprobe zu machen. Für so um die 20 Euro kann man seinen Gartenboden analysieren lassen und eine aussagekräftige Düngeempfehlung bekommen. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit gemacht und bei mir ist es unverändert so, dass der Boden mit Phosphaten eher überversorgt sind. Ich fahre also ganz gut mit einer eher stickstoffbetonten Düngung. Als Biogärtnerin nehme ich da dieses Animalin oder auch Pflanzenjauchen und ich dünge halt Grunddüngung mit Kompost und jetzt auch zunehmend mit Pferdemist. Wir haben da in der Nachbarschaft Pferdehalter aufgetan, die im Moment da unsere ganze Kleingartenanlage ganz gut mit Pferdemist versorgen. Ich habe da noch welchen letztes Jahr praktisch angesetzt und den schon ein bisschen verrotten lassen an der Kompoststelle, beziehungsweise den auch mit Kompostmaterial vermischt. Und diesen Kompost bzw. diesen Mist, den werde ich auf dieses Hochbeet dann geben und auch dann nach und nach auf die dann auch nach und nach bearbeiteten Beete verteilen. Ja, und was auch ansteht, ist ein Zug über den Wochenmarkt. Ich werde mir da wieder Hornfeilchen kaufen, ein paar Frühjahrsblüher, Töpfe damit bepflanzen, ein paar vielleicht in die Beete noch mit auspflanzen und hoffe einfach auf gutes Wetter. Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Pflanzen von Zwiebeln und Möhren, beziehungsweise Zwiebelstecken und Möhrenseen. Ich werde da jetzt wieder mit Gemüsefliegen, Schutznetzen arbeiten. Die Erfahrung vom letzten Jahr hat gezeigt, dass die Möhren ohne diese Schutznetze gingen zwar, aber die Zwiebeln, die waren doch von dieser Zwiebelfliege befallen. Ich hatte das ja berichtet, ich hatte die ein Jahr angebaut mit Gemüsefliegenschutznetzen. Und dann letztes Jahr hatte ich das weggelassen. Ja, also dieser kleine Feldversuch ergab, dass das doch nötig ist. Und das werde ich dann dieses Jahr wieder machen. Diese Netze, die gibt es im Handel zu kaufen. Und ich spanne die dann immer mit Stöckchen und so ein bisschen hingefrickelt über die Kulturen. Für die, die es interessiert, Zwiebeln und Möhren werden ja im Bioanbau traditionell in Wechselreihen gesät, weil man sagt, dass die sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. So. Ja, ganz hundertprozentig reicht dieser Schutz auf jeden Fall nicht, aber das ist auf jeden Fall nützlich, das so zu machen. Auf diese Netze kann man halt trotzdem leider nicht verzichten, nach meiner Erfahrung. Ja, ich gebe jetzt noch ein paar Hinweise auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ein Gartenpodcast, der jedes Jahr kommt, wiederholt sich zwangsläufig, weil einfach immer dieselben Sachen passieren im Garten. Zu den Gemüsekulturen möchte ich nochmal erwähnen, dass ich eine Fruchtfolge einhalte. Das ist wirklich ganz nützlich, weil man baut halt nicht jedes Jahr auf derselben Stelle das gleiche Gemüse an. Der Grund ist naheliegend, da können sich da keine Schädlinge einnisten und der Boden wird auch nicht einseitig ausgelaugt. Aus Platzgründen habe ich eine Dreifruchtfolge und rutsche mit den Kulturen da immer ein Beet weiter sozusagen. Als Erinnerungshilfe haben sich da meine eigenen Gartenfotos als ganz nützlich erwiesen, um festzustellen, welche Kultur denn wo stand letztes Jahr. Zu den Obstbäumen. Ich hatte eben Fruchtmumien einfach erwähnt. Jetzt möchte ich doch dieses Rätsel lüften für diejenigen, die sich fragen, was ist das denn? Fruchtmumien sind Früchte an Obstbäumen, also in meinem Fall kleine Äpfelchen, die vom Vorjahr hängen geblieben sind und verschrumpelt und vertrocknet sind. Und halt noch am Baum hängen. Die Frucht ist praktisch vom letzten Jahr mumifiziert. Das sind oft besonders kleine Äpfelchen, die nicht zur Reife gekommen sind. Es ist wichtig, diese Fruchtmumien, soweit es geht, zu entfernen, weil in denen Pilzsporen überwintern und dann die neuen Blüten und Früchte infizieren können. Bei mir ist ein Apfelbaum da auch bedroht von diesem Monilia-Pilz, der dazu führt, dass die Äpfel so braunpockig verschimmeln, bevor sie reif sind. Ich werde mich also auch dieses Jahr wieder bemühen, die zu entfernen. Ja, ich selber werde in der nächsten Zeit, wie erwähnt, beschäftigt sein, die Beete zu säubern, also die abgeblühtes, vertrocknete Staudenstängel, die da noch stehen, jetzt entfernen, wo der Frost anscheinend jetzt vorbei ist, glücklicherweise, und nach die Beete umgraben. Auch mein Lieblingsunkraut habe ich da schon wieder gesichtet, den kriechenden Hahnenfuß, wobei es da schon was gebracht hat. Die letzten beiden Jahren, da habe ich den ja sehr sorgfältig ausgegraben. Es sind zwar da immer noch welche vertreten, aber doch deutlich weniger wie in den letzten beiden Jahren. Zum Rasen möchte ich auch noch kurz was erwähnen. Es empfiehlt sich jetzt in nächster Zeit, den das erste Mal zu mähen. Der ist auch schon so ein bisschen büschelig hochgekommen. Und ihn danach direkt auch zu düngen, in der Hoffnung, dass es dann regnet. Ich habe in der Fachliteratur gelesen, dass das ganz gut ist zum Start jetzt, dass die Gräser Nährstoffe da direkt vorfinden und dass man auch wirklich die Erwärmung des Bodens dann abwarten soll, bis man vertikutiert, wenn man das denn machen will. Vertikutieren, das ist das Auskämmen der Rasenfläche. Moose werden da rausgekratzt mit geeigneten Geräten. Ja, da bin ich so ein bisschen unschlüssig, ob das wirklich sowas bringt. Wenn der Boden einmal verdichtet oder schattig ist, dann hat man halt jedes Jahr wieder das Vergnügen und Es fallen Moose in rauen Mengen ab. Das ist ein Material, das also sehr raumgreifend dann anfällt. Ich werde es vermutlich dieses Jahr zumindest stellenweise machen, da ich viele schattige Stellen habe am Rasen. Ja, aber wie gesagt, die Fachliteratur sagt, dass man das erst machen soll, wenn die Wachstumsphase wirklich angelaufen ist, damit die Gräser auch widerstandsfähig sind, weil das Vertikutieren schon ein Eingriff ist. Man zerschneidet Wurzeln, man zupft Gräser richtig raus und da muss das Gras also auch kräftig sein und Nährstoffe da haben, um da dann gut wieder an- und einzuwachsen. Ich dünge auch mit dem Bio-Rasendünger. Ist schon kostspielig, muss ich zugeben. Das ist aber mit eigentlich die wichtigste Empfehlung, das Düngen. Vertikutieren soll man sich teilweise sparen können, wenn man die Gräser wirklich gut düngt. Das Gras, das gut wächst, das unterdrückt dann auch eher Unkräuter und Moose. Also Düngen ist wichtig, durchaus auch zweimal im Jahr. Auch über eine Herbstdüngung lohnt es sich nachzudenken. So, das jetzt noch kurz, was mir nachträglich noch so eingefallen ist. Ich komme dann langsam zu Ende mit diesem Podcast. Das Wetter ist heute weiterhin trüb und es ist jetzt über die Ostertage Regen angesagt, was einerseits gut, andererseits schlecht ist. Es war ja jetzt zwei, drei Wochen auch ordentlich trocken, sodass das fürs Wachstum und um Düngemittel jetzt im Boden einzuspülen günstig ist. Ja, ich hoffe einfach auf gutes Wetter. Ich freue mich, wenn ihr unterschreibt bei unserer Unterschriftenaktion. Link ist zu finden auf der Seite www.entspanntimgarten.de. Ja, drückt uns dafür die Daumen und ich wünsche dann schöne Feiertage und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.